ARD.
I think we are in the most difficult and dangerous situation since the end of the Second World War, not the Cold War anymore.
Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen warnt, wir sind in der schwierigsten und gefährlichsten Situation seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nicht nur des Kalten Kriegs.
Im stark gesicherten Kopenhagen empfängt sie die Staats- und Regierungschefs der EU. Hauptthema: Drohnenabwehr.
Die Drohnensichtungen über Schleswig-Holstein vor einigen Tagen beschäftigen die Sicherheitsbehörden.
Die Ukraine soll erstmals auch ein russisches Heizkraftwerk angegriffen haben.
Die Welt wartet auf die Antwort der Hamas auf den US-Gaza-Plan.
Der Trump-Versteher, NATO-Generalsekretär Rutte, ist ein Jahr im Amt. Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 1. Oktober um 16 Uhr. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat zu Beginn des EU-Gipfels in Kopenhagen gleich den Ton gesetzt. Wir haben es ja gehört. Sie sagt, wir leben in der gefährlichsten Situation seit dem Zweiten Weltkrieg. Da merkt man noch den Schock, den die Drohnenüberflüge über Dänemark vor einigen Tagen hinterlassen haben. Oder, Thorsten?
Ja, das glaube ich auch. Frederiksen hat das auch noch weiter ausgeführt. Sie sieht Parallelen zur Zwischenkriegszeit, also zu den Jahren zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, wo Demokratien wie Großbritannien oder Frankreich zunächst nicht ausreichend gerüstet waren für den Kampf gegen Diktaturen wie Nazi-Deutschland und Italien. Und in diese Falle sollte man nicht noch einmal tappen, sagt Frederiksen.
Die Beratungen in Kopenhagen dauern ja noch an und es handelt sich um einen informellen Gipfel. Beschlüsse sollen also nicht gefasst werden. Trotzdem dürften sich Teilnehmer darauf einigen, die Drohnenabwehr zu verstärken.
Ja, das ist ein zentrales Thema. Ein Drohnenwall soll aufgebaut werden in Nord- und Osteuropa zum Schutz vor Russland. Denn Fachleute sind sich einig, dass die europäischen Länder da große Schwachstellen haben. Jetzt muss aber erst einmal koordiniert werden, wer macht was. Ist die NATO zuständig, die EU oder jede Armee für sich? Und was kann man überhaupt machen? Mehr Abfangdrohnen oder Abfangnetze stationieren, Störsender einsetzen, Abfangraketen. Also wie es aussieht, ist da noch sehr viel Koordinierungsbedarf.
Ja, Drohnen über einer Werft für Militärschiffe und über dem Universitätsklinikum in Kiel. Vergangene Woche sind über Schleswig-Holstein mehrere auffällige Flugobjekte gesichtet worden.
Die Behörden sind dabei, diese Sichtungen zu überprüfen und Innenministerin Sütterlin Waag hat heute im Landtag über den aktuellen Stand berichtet. Einzelheiten von Stefan Bödenke aus Kiel.
Schleswig-Holsteins Innenministerin Sütterlin Waag erneuerte vor den Abgeordneten des Landtages, dass es in der vergangenen Woche zu mutmaßlichen Drohnensichtungen im Norden gekommen ist. So seien im Dithmarscher Raum, im Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie über Kiel drohnenartige Fluggeräte unter anderem über kritischer Infrastruktur und über militärischen Einrichtungen unter anderem der Marine gesichtet und gemeldet worden. Die genauen Auswertungen der Polizeimeldung liefen noch, so die Ministerin. Sie beriefen sich teilweise auf Aussagen von Augenzeugen. Bei einigen Sichtungen konnten nach ihrer Aussage bereits illegale Drohnenüberflüge ausgeschlossen werden. Sie sprach von Flugzeugen, Hubschraubern und legalen Drohnen. Trotzdem müsse man derzeit davon ausgehen, dass auch illegale Drohnen über Schleswig-Holstein geflogen sind. Innenministerin Sütterlin Waag sagte, man nehme die Situation ernst, aber die Sicherheitslage in Schleswig-Holstein habe sich nach jetzigem Erkenntnisstand nicht verändert.
In Russland stand heute früh wieder eine Ölraffinerie in Flammen. Ist das ein neuer Angriff der Ukraine?
Es handelt sich um eine ziemlich große Raffinerie in Jaroslawl, etwa 300 Kilometer nordöstlich von Moskau. Der zuständige Gouverneur betont auf Telegram, es habe keinen Drohnenangriff gegeben, das Feuer sei auf technische Ursachen zurückzuführen. Das lassen wir mal so stehen. Die Ukraine hat sich bisher dazu nicht geäußert.
Fakt ist, dass die Zahl der Angriffe auf russische Raffinerien gestiegen ist. Wir haben ja hier in den letzten Wochen des Öfteren auch darüber berichtet.
Laut einem russischen Medienbericht sollen Ende September 38% der Anlagen stillgestanden haben. Nicht alle, aber die meisten wohl wegen vorangegangener Drohnenangriffe. Kiew erhofft sich einerseits, die Versorgung des russischen Militärs mit Treibstoff zu erschweren, will andererseits aber auch erreichen, dass Moskau weniger Treibstoff ins Ausland verkaufen kann und damit weniger Einnahmen hat.
Und jetzt gibt es Hinweise darauf, dass die Ukraine erstmals auch ein russisches Heizkraftwerk mit Raketen angegriffen hat. Bilder von Explosionen im Raum Bjelgorod lassen eigentlich keinen anderen Schluss zu. Geht die Ukraine also Schritt für Schritt immer weiter?
Das sieht so aus. Kiew hat den Angriff nicht bestätigt, aber das Thema wird in der Ukraine schon diskutiert, wie unser Korrespondent Florian Kellermann in Kiew recherchiert hat.
Das Wärmekraftwerk im westrussischen Bjelgorod stand lichterloh in Flammen. Noch am nächsten Tag hatten nicht alle Haushalte der Stadt Strom. Ukrainische Kommentatoren gehen einhellig davon aus, dass die ukrainische Armee verantwortlich war. Mutmaßlich der erste ukrainische Raketenangriff auf ein russisches Kraftwerk, so der ehemalige Kommandeur in einem Freiwilligenbataillon, Jewgen Dicke, in einem Internetfernsehsender. Der einfache, durchschnittliche Russe sieht keinen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass sein Land das Nachbarland überfallen hat, und seinem Alltagsleben. Eine unserer Aufgaben ist es, diesen Zusammenhang klarzumachen. Sie sollen verstehen, mein Land führt einen Angriffskrieg, deshalb habe ich kein Benzin, deshalb habe ich keinen Strom. Deshalb kommt mein Zug so und so viel zu spät. Dass es wirklich ukrainische Raketen waren, legte eine Aussage des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky nahe, wenige Tage zuvor. Wenn Russland mit einem Stromausfall in Kiew drohe, dann müsse es wissen, es könne auch zu einem Stromausfall in Moskau kommen, sagte Zelensky. Kraftwerke sind zivile Objekte. Russland wurde international dafür gescholten, dass es die Stromversorgung in der Ukraine zerstören will. In der Ukraine diskutiert derzeit niemand darüber, wie der Angriff auf das Kraftwerk Bjelgorod völkerrechtlich zu bewerten ist. Der Fall liege hier anders als bei Russland, meint der ukrainische Jurist und Menschenrechtler Oleksandr Pawlitschenko. Russland hat das ukrainische Energiesystem systematisch angegriffen. Das ist der Unterschied. Russland wollte den Zusammenbruch der Stromversorgung und so die Ukraine auf die Knie zwingen. Die Ukraine hat umgekehrt nicht das Ziel, der Zivilbevölkerung zu schaden, sondern eben nur die russischen Angriffe zu beenden, meint zumindest Pawlitschenko. Und widerspricht damit den Kommentatoren, die auch den Unmut in der russischen Bevölkerung als Ziel nennen.
Eine schwierige Frage für die Ukraine, die sich ja immer heftigeren russischen Luftangriffen ausgesetzt sieht. Aufregung verursachte jetzt auch ein neuer Vorfall am Atomkraftwerk Saporischschja. Was war da los?
Die Anlage, die liegt ja mitten im Kampfgebiet und seit einer Woche ist sie ohne reguläre Stromversorgung. Der ukrainische Präsident Zelensky warnt, das sei eine große Gefahr. Jetzt hat sich die Internationale Atomenergieorganisation geäußert und deren Chef Rafael Grossi meint, aktuell gäbe es keine gefährliche Lage, denn Notstromgeneratoren, die mit Diesel laufen, halten das AKW am Laufen. Für mindestens 10 Tage sollen die Dieselreserven noch reichen. Das Kraftwerk ist von russischen Truppen besetzt und auch die Leitung ist von Russland eingesetzt worden.
Seit vorgestern gibt es etwas Hoffnung, dass der Krieg im Gazastreifen enden könnte. Präsident Trump hat einen 20-Punkte umfassenden Plan vorgelegt und Israels Premier hat dem zugestimmt. Die entscheidende Frage ist im Moment, stimmt auch die Hamas zu? Bisher wissen wir dazu ja noch nichts.
Ja, da laufen die Beratungen. Wie genau, das wissen wir nicht. Es gibt ja eine Auslandsvertretung in Katar. Die Entscheidung werden aber wohl die Hamas-Führer treffen, die mutmaßlich noch in den Tunneln im Gazastreifen sitzen. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass sie sagen werden, ja, aber, also über einzelne Punkte noch verhandeln wollen. Das hat Israel jetzt schon ausgeschlossen. Auf NDR Info wurde der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Achmetovic, heute gefragt, ob er es für realistisch hält, dass die Hamas am Ende zustimmt.
Ich gehe jetzt Stand erstmal davon aus, dass es das ist, denn die Hamas hat in diesem Plan auch die Möglichkeit bekommen, amnestiert zu werden, bedeutet, den Gazastreifen zu verlassen und in ein sogenanntes Aufnahmeland zu gehen. Welche Aufnahmeländer das am Ende sind, wird man sehen, aber ich verstehe das, dass man die Terroristinnen und Terroristen der Hamas am liebsten gerne vors Gericht bringen möchte. Und gleichzeitig ist es aber die Möglichkeit, über diplomatische Verhandlungen diese Gewaltspirale zu wenden, damit die Hamas zustimmt. der Entmilitarisierung und quasi auch der Machtabgabe. Denn wenn wir am Ende Frieden wollen, also Ende des Krieges, wenn wir wollen, dass das Existenzrecht Israels uneingeschränkt bestehen bleibt und wenn wir wollen, dass es am Ende eine Zwei-Staaten-Lösung geben kann und geben soll, dann braucht es ein Ende dieser Hamas-Herrschaft. Und deshalb ist der vorliegende Plan der richtige. In der Theorie klingt er gut. Ob es am Ende in den nächsten 72 Stunden zu einer Unterzeichnung kommen wird und einer Zustimmung der Hamas, werden wir sehen. Aber Stand jetzt ist, dass die meisten den ja positiv begrüßen, auch die arabischen Länder, und glaube, daher auch der Druck auf die Hamas kommen wird.
Noch wird aber gekämpft im Gazastreifen. Palästinensische Quellen berichten, heute seien 23 Menschen in dem Küstenstreifen getötet worden.
Und Israels Verteidigungsminister richtete einen letzten Aufruf an die Bewohner der Stadt Gaza, diesen Ort jetzt zu verlassen. Das Rote Kreuz hat sein Büro in der Stadt heute geschlossen. Es kann aufgrund der Kämpfe dort im Moment keine Hilfe leisten.
Und jetzt noch zu einem anderen Thema. Heute vor einem Jahr hat der Niederländer Mark Rutte sein Amt als NATO-Generalsekretär angetreten. Wie ist denn die vorläufige Bilanz seiner Arbeit?
Also ARD-Journalisten gaben ihm das Etikett der Trump-Versteher. Kritiker sagen, seine Schmeicheleien gegenüber US-Präsident Trump, dieses überschwängliche Lob, das Trump dann auch gleich veröffentlicht hat, das sei nun doch arg übertrieben gewesen. Aber trotz allem lautet der allgemeine Tenor, er macht seinen Job eigentlich ganz gut. Und das meint auch unsere Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt.
In seinem ersten Amtsjahr als NATO-Generalsekretär ist es dem Niederländer gelungen, einige düsterne Voraussagen abzuwehren. Trump hat die amerikanischen Truppen nicht aus Europa abgezogen, sie beschützen weiter den Kontinent. Putin scheint für ihn nicht mehr der Buddy zu sein, mit dem man Deals abschließen kann, und die EU-Spitzen werden wieder im Weißen Haus empfangen, relativ höflich sogar. Dass es also nicht zum Schlimmsten gekommen ist, liegt vor allem an Rüttes Strategie, das sagen auch seine Kritiker. Zeit gewinnen für die Europäer, so lässt sich die Strategie auf den Punkt bringen, damit sie in einigen Jahren möglichst unabhängig von den Amerikanern sind. In sicherheitspolitischen Kreisen wird auch hoch anerkannt, dass die NATO heute nach einem Jahr Rutte viel besser mit der EU zusammenarbeitet als je zuvor.
The cooperation we are having is excellent.
Unsere Zusammenarbeit ist ausgezeichnet. Wir arbeiten vom ersten Tag an als Team. Das rief Rutte gestern noch Ursula von der Leyen zu, bevor beide, der NATO-Generalsekretär und die EU-Kommissionspräsidentin, in sicherheitspolitische Beratungen gingen. Das tun sie seit kurzem regelmäßig.
Regelmäßig im Oktober werden auch die Nobelpreisträger bekannt gegeben. Das wird in der nächsten Woche soweit sein. Seit heute wissen wir aber schon, wer den alternativen Nobelpreis erhält.
Da sind zum einen mehrere Klimaschützer aus Ozeanien. Da ist eine Programmiererin aus Taiwan, die dafür sorgt, dass durch digitale Technik die Demokratie gestärkt wird. Da sind Aktivisten aus Myanmar, die dunkle Machenschaften der Militärjunta aufdecken. Und da ist ein Netzwerk von Freiwilligen aus dem Sudan, das Menschen in Not hilft. Sie alle setzen ein Zeichen für eine bessere Zukunft.
Tja, und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.